Ja, vielen Dank für dieses wunderschöne Stück. Und der Titel ist Herr, hör mein Gebet. Und ich glaube, das ist etwas sehr Angemessenes, gerade auch für unseren Gottesdienst heute hier. Ich möchte mit euch heute ein wenig über das Abendmahl reden, das wir heute feiern. Ab und zu mal hilft es, sich da mal reinzuschauen. Und ich fange an mit einem Tatsachenbericht, den man so mal aufgeschrieben hat. An einem Sabbatmorgen, als in einer Gemeinde das Abendmahl gehalten wurde, war Bruder XY anwesend. Er wurde eingeladen, an der Fußwaschung teilzunehmen, aber er sagte, er ziehe es vor, lieber zuzuschauen. Er fragte, ob die Teilnahme an der Fußwaschung Voraussetzung für die Teilnahme am Abendmahl sei. Die Brüder versicherten ihm, dass sie nicht verpflichtend sei und dass er am Tisch des Herrn willkommen sei. Liebe Geschwister, wie sieht das aus, wenn das jetzt bei uns passiert? Wie empfinden wir das? Ein Gast kommt, möchte am Abendmahl teilnehmen, aber Fußwaschung ist irgendwie komisch. Problematisch oder nicht? Es gibt einige Fragen, die wir in diesem Zusammenhang vielleicht mit dem Abendmahl manchmal haben, die wir miteinander erörtern, die vielleicht dem einen oder anderen schwierig erscheinen. Und ich möchte mit euch ein wenig darüber nachdenken. Aber zuerst möchte ich gerne diesen kleinen Bericht zu Ende bringen. Der geht nämlich so weiter. Dieser Tag war ein sehr kostbarer Tag für seine Seele. Er sagte, dass er noch keinen glücklicheren Tag in seinem Leben gehabt habe. Später bat er mich um eine Unterredung und wir hatten eine angenehme Zeit zusammen. Seine Unterhaltung war sehr interessant und wir hatten eine kostbare Zeit des Gebets miteinander. Ich glaube, dass er ein Diener Gottes ist. Ich gab ihm meine Bücher, Der große Kampf, Patriarch und Propheten und Der Weg zu Christus, und er machte den Eindruck, sehr erfreut zu sein und sagte, er wolle so viel Licht als möglich bekommen, um den Gegnern unseres Glaubens entgegentreten zu können. Er wurde getauft, bevor er nach Hause fuhr und will zurückkehren in seine eigene Kirche, um die Wahrheit dort darzustellen. Dieser Bericht ist von Ellen White. In der Evangelisation hat sie das niedergeschrieben. Habt ihr es gewusst, dass das von Ellen White so einen Bericht gibt, dass sie so etwas erlebt hat und so damit umgegangen ist? Habt ihr es geahnt? Habt ihr es überhaupt für möglich gehalten? Ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Der eine sagt vielleicht, ich habe das vielleicht nicht gewusst, dass sie das so gemacht hat, aber ich hätte es ähnlich gemacht. Ich habe viel Nicken gerade eben auch gesehen, als ich gefragt habe, ob das bei uns möglich wäre. Ein anderer sagt vielleicht, das überrascht mich total. Hat damit nicht gerechnet. Ich hatte bislang eine andere Vorstellung vom Abendmahl und vielleicht auch von der Fußwaschung. Und diese Vorstellung vom Abendmahl, speziell was so die Form und die Durchführung angeht, die möchte ich gerne mal mit euch hinterfragen. Denn es ist ja gleichermaßen unbefriedigend, die eine oder andere Meinung zwar zu vertreten, aber vielleicht nicht biblisch begründen zu können. Also vielleicht geht es nicht darum, jetzt alles anders zu machen oder alles zu kritisieren, sondern einmal darüber nachzudenken, was tun wir und was ist der biblische Bericht dabei und auf welcher Grundlage stehen wir dort. Und dabei ist die Frage mit Fußwaschung und Abendmahl eigentlich sogar noch ziemlich nebensächlich. Spannender sind eigentlich eher folgende Fragen, die ich gerne mit euch anschauen möchte. Die erste ist, was ist so der Sinn und Kern des Abendmahls? Die zweite Frage ist, wer darf denn eigentlich Abendmahl austeilen? Die dritte Frage ist, wer darf und sollte es annehmen? Und gibt es jetzt bestimmte Formen oder Liturgien, die sich daraus ergeben? Und wie können wir in unserer Gemeinde damit am besten umgehen? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz klassisch an. Der Bibeltext, der so am meisten gelesen wird, ich weiß, heute hast du einen der Paralleltexte rausgesucht für die Lesung zum Abendmahl, das finde ich sehr gut, ist 1. Korinther 11, 23 bis 26. Die Bibeltexte sind ein paar mehr, habe ich heute mal per Präsentation für euch. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist der Text, den wir meistens lesen. Manch einer sagt, das ist vielleicht so der älteste Text des Neuen Testaments überhaupt, denn noch lange bevor die Evangelien aufgeschrieben worden sind, mussten die Gemeinden ja eine Abendmahlsliturgie haben, denn Abendmahl wurde gleich gefeiert. Und Paulus zitiert hier etwas, was ihm, wo er sagt, selber von Gott gesagt worden ist. Und es deckt sich eben mit diesen Berichten aus den Evangelien, Markus 14, Matthäus 26 oder Lukas 22. Mit diesen Worten möchte uns Jesus vermitteln, was der Sinn und Zweck des Abendmahls ist. Das ist der Kern. Und er sagt, das Brot ist sein Leib. Das heißt, es versinnbildlicht sein Leib. Denn Jesus steht ja noch vor seinen Jüngern da, als er sagt, dies ist mein Leib. Das heißt, sie konnten ja unterscheiden zwischen dem Stück Brot und ihm. Sie haben also verstanden, dass es um ein Symbol für sein Leib ist. Und als Jesus im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums sehr ausführlich über das Brot des Lebens spricht, erläutert er, den Text zeige ich jetzt nicht, aber wer mitschreiben möchte, Verse 50 bis 59, dass nur derjenige, der ihn in sich aufnimmt, das ewige Leben bekommt. Und dieses Aufnehmen ist eben ein spirituelles, ein geistliches Aufnehmen. Wir sollen im Abendmahl dies immer wieder neu nachvollziehen und wie steht es in dem Text? Zu seinem Gedächtnis, damit wir uns daran erinnern. Und das ist ja schon im Grunde so der erste wesentliche Punkt, über den in der Christenheit auch kontrovers diskutiert wird. Es gibt Christen, die sagen, nein, wenn wir Abendmahl feiern, dann verwandelt sich das Brot in echtes Fleisch Jesu. Und das zweite Wunder ist, dass man es nicht schmeckt. Aber wenn das passieren würde, also wenn es tatsächlich darum geht, Jesus leibhaftig zu essen, dann geht es ja nicht darum, sich an Jesus zu erinnern beim Abendmahl, zu seinem Gedächtnis, sondern dann würde ich ja das Abendmahl zu meinem Heil nehmen. Denn dann müsste ich ja dieses Brot essen, um geheilt oder gerettet zu werden. Und genau das ist ja eben dieser Kern von zum Beispiel der katholischen Messfeier oder der orthodoxen Feier des Abendmahls, diese sogenannte Wandlung des Abendmahlsbrotes. Diese Vorstellung betrachtet das Abendmahl als ein sogenanntes Sakrament. Das heißt, Sakrament, es ist eine Handlung, die man tun muss, um gerettet zu werden. Und die vor allem auch wirkt, ohne dass man selber als Teilnehmer etwas Besonderes dazu tun müsste oder eben glauben müsste. Und der biblische Bericht legt aber genau auf etwas anderes den Schwerpunkt. Das Abendmahl als Gedächtnismahl dient allein der Bewusstmachung dessen, dass wir durch das Opfer Christi gerettet sind. Das Opfer wird nicht wiederholt. Ein wesentlicher Punkt. Der Kelch wiederum, steht in unserem Text, erinnert uns an den neuen Bund, der im Glauben mit uns geschlossen worden ist. Wir haben schon festgestellt, dass es sich ja um die echten Lebensmittel handelt, Brot und Wein. Und dann ist natürlich die spannendste Frage als nächstes, und was für ein Wein ist hier gemeint? Ellen White schreibt, dass es sich dabei um Traubensaft handelt. Und das ist sicher nicht ohne Grund und auch sehr sinnvoll. Allerdings stellen wir fest, es gibt keine rein innerbiblische Begründung dafür. Das Abendmahl wurde von Jesus an der Stelle des Passafestes gefeiert, also wo sie eigentlich Passa feierten. Und deswegen verwenden wir, wie Jesus damals auch, ungesäuertes Brot. Das war auch etwas Besonderes beim Passafest, ein Brot, das ohne Treibmittel gebacken ist, ohne Hefe oder Sauerteig. Aber über das Thema Wein wird auch zum Passafest nichts gesagt. Das griechische Wort, das wir hier im Neuen Testament finden, kann beides bedeuten. Traubensaft und alkoholischer Wein. Aber dass wir dennoch ausschließlich Traubensaft verwenden, ist gut begründet. Und dafür brauchen wir auch keinen Bibeltext, der das belegt, in dem Sinne. Denn die Form des Abendmahls soll ja immer dem Inhalt folgen, soll ja das ausdrücken, was eigentlich als Botschaft transportiert wird. Und die Botschaft des Abendmahls ist, dass wir frei gemacht werden, frei von Sünde, frei von von unseren Belastungen. Und wenn wir jetzt ein Getränk verwenden würden, das einen Menschen, speziell einen alkoholkranken Menschen, sofort wieder in die Abhängigkeit führen würde, dann würde das ja vollkommen dem Sinn des Abendmahls widersprechen. Alkohol ist neben Nikotin die gefährlichste und verbreitetste Droge in unserem Land. Und ich glaube, dass es vor dem Hintergrund gut begründet ist, wo auch immer es nur möglich ist, gegen Alkohol anzugehen und vorzugehen. Und deswegen natürlich auch bei unserem Abendmahl. Es ist ein Fest der Befreiung und keins der Abhängigkeit. Die ganze Feier des Abendmahls führt uns die Liebe des Vaters und das Opfer Christi vor Augen. Und es erinnert uns in dem Zusammenhang eben auch daran, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Das steht ja in dem Vers 26. Die Feier ist eine laute Verkündigung von all dem und für alle, die an dieser Feier teilnehmen, dass Christus uns ohne unser Zutun, ohne Werke, allein aus seiner Liebe und Gnade errettet hat. Und dieser Kern und diese Aussage sollte bei jeder Abendmahlsfeier im Vordergrund stehen. Darum geht es, das machen wir heute hier. Auch wenn ich das vorhin versucht habe, Frederik in etwas einfacheren Worten zu erklären, aber letzten Endes geht es darum, wer Jesus liebt und diese Liebe ausdrücken möchte und Jesus hat uns geliebt, deswegen feiern wir dieses Abendmahl. Ich denke, damit haben wir den wichtigsten Punkt schon eigentlich abgearbeitet. Aber es gibt ja noch weitere spannende Fragen, die sich dann so in der Gemeindepraxis ergeben. Und zwar zum Beispiel die Frage, wer darf eigentlich das Abendmahl austeilen? Haben wir zufälligerweise, es war gar nicht von mir geplant, heute Morgen ein kleines Gespräch so zwischen den Stuhlreihen miteinander geführt. Da habe ich gesagt, ich gehe da heute noch mal ein bisschen drauf ein. Diese Frage scheint also durchaus auch für uns heute noch relevant zu sein. Vor allem, wenn man sich die Diskussionen auch anschaut, die in unserer Kirche geführt werden, über das Thema Einsegnung, Frauenordination, all diese Sachen. Wenn wir uns anschauen, wie das, sagen wir mal, in unseren Ordnungen geregelt ist, dann steht dort drin in der Gemeindeordnung, dass nur ein eingesegneter Prediger oder Gemeindeältester, bei uns, wir haben zwei Frauen, also auch Gemeindeälteste, Frauen, eine Abendmahlsfeier leiten dürfen. Und nur eingesegnete Diakone dürfen dabei behilflich sein. Das ist etwas, was wir im Rahmen der Wahl und des Gebets über die Wahl so vollziehen. Über das Thema Segnung und Einsegnung, das ist eigentlich ein eigenes Thema, will ich jetzt gar nicht so sehr mich verbreitern, aber ich möchte gerne wissen, was steht denn zum Thema Abendmahl und Austeilen in der Bibel? Tatsächlich gibt es nur zwei Personen, die namentlich erwähnt werden, die das Abendmahl ausgeteilt haben. Die erste Person ist Jesus, irgendwo logisch, beim ersten Mal. Und die zweite Person ist Paulus. Den Belegtext finden wir in Apostelgeschichte 20, Vers 11. Und zwar ist das die Geschichte, Paulus war in Troas und ist quasi kurz vor der Abreise und hält eine so langweilige Predigt, dass ein junger Mann einschläft und aus dem Fenster fällt. Aber er wird von Jesus, also durch den Geist Gottes und von Paulus eben wieder auferweckt. Er kann ihn wieder ins Leben zurückrufen. Und direkt nach diesem Erlebnis, dass also dieser Mensch dort, der arme junge Mann, runtergefallen ist und wieder auferweckt worden ist, reanimiert worden ist, würden wir heute sagen, steht Vers 11, und als er hinaufgestiegen war, dort hatten sie ja oben den Gottesdienst gefeiert, und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, also Paulus hat dann trotzdem noch weiter gepredigt, reiste er also ab. Er ist Paulus und dieses Brotbrechen ist der Code im Neuen Testament zum Thema Abendmahl. Wir finden im Neuen Testament zahlreiche Stellen, die vom Abendmahl, also von diesem Brotbrechen handeln, aber außer diesem Text und eben den Einsetzungsworten gibt es keinen Text, wo erklärt wird, wer das Abendmahl ausgeteilt hat, wer das Brot gebrochen hat. Angesichts des starken Wachstums der Gemeinde ist aber davon auszugehen, dass nicht nur die 12 Apostel diesen Dienst versehen konnten. Ich habe mal einmal einen Belegtext genommen, sehr berühmt, Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten und so weiter. Und im unmittelbaren Zusammenhang von diesem Text steht, dass die Gemeinde mindestens 3000 Gemeindeglieder hatte zu diesem Zeitpunkt. Und wir haben ja nur 12 Apostel. Paulus war noch nicht dabei. Und sie haben quasi täglich Abendmahl gefeiert. Wer leitete diese Versammlung in den Häusern? In der Beschreibung der Gemeindeleiter oder Diakonämter, finden wir auch später im Neuen Testament, wird nirgends Bezug auf das Abendmahl genommen. An keiner Stelle. Es wird nirgends berichtet, dass es eine Segnungsfeier gegeben hätte, um diese vielen Gläubigen mit eingesegneten Leitern zu versorgen. Letzten Endes bleibt nur ein Schluss übrig. Die Leitung oder Mithilfe der Abendmahlsfeier war in der Urgemeinde eben nicht an ein bestimmtes Amt oder eine bestimmte Segnung gebunden. Im Prinzip durfte wohl jeder Abendmahl feiern. Es ist zu vermuten, dass man, das lesen wir aus diesem Paulusbericht, wohl mal auch besondere Gäste eingeladen hat, die Abendmahlsfeier zu leiten, so als eine besondere Ehrung, Paulus und Troas, aber als allgemeingültige Regel finden wir das in der Bibel nicht. Wenn wir als Adventgemeinde nun diese Regel, diese Gepflogenheit haben, nur eingesegnete Leiter sollen das Abendmahl austeilen, dann ist das eine menschliche Ordnung, die vielleicht auch ihren Sinn hat, um eine gewisse Ordnung innerhalb der Gemeinde aufrechtzuerhalten. Aber letzten Endes dürfen wir diesem Umstand keine geistliche Bedeutung zuweisen. Wenn wir geklärt haben, dass nun letzten Endes jeder das Abendmahl austeilen kann, wer darf dann das Abendmahl einnehmen? Dieser Text, der direkt im Anschluss an unseren Predigtext am Anfang steht, wird häufig einem dann in den Kopf kommen. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst zu Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das ist ein starker Text. Ein scharfer Schuss von Paulus. Aber er erklärt an dieser Stelle zumindest noch nicht, was er denn damit meint, unwürdig zu essen. Wann trinkt man sich denn nun zu Gericht? Die einzig sinnvolle Lösung dafür können wir nur aus dem Text Zusammenhang nehmen. Also zu wem sagt Paulus das? Diese Verse eben nur für sich zu nehmen, das ist so eine Allzweckwaffe, so eine geistliche, ne? Mit der kann man alles und jeden eins von Bug schießen. Und das sollten wir nicht tun. Das 11. Kapitel im 1. Korintherbrief behandelt eigentlich gar nicht so sehr eine schöne Abendmahlsfeier, sondern berichtet von den katastrophalen Zuständen, die in der korinthischen Gemeinde damals herrschten. Am Anfang oder etwas weiter vorne schreibt er: Wenn ihr zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl oder Abendmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Und hier steht nicht satt getrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Das heißt, Abendmahl für die Korinther war so eine Art Potluck. Aber mit anderen Regeln als bei uns. Da haben nicht alle ihr Essen zusammengestellt und jeder durfte essen, sondern man kam zusammen und der eine hat sein Essen gegessen und der andere hat sein Essen gegessen. Und nun gab es natürlich auch in dieser Gemeinde Arme und Reiche. Und die Reichen mussten nicht so viel arbeiten und konnten früher zur Feier kommen und haben schon mal ordentlich schnabuliert. Und die Armen kamen mit ihrem Trockenbrot und durften den anderen beim Schlemmen zu sehen. Ganz ehrlich, wenn wir so leben würden, würde ich uns auch das gleiche Empfinden aufkommen, wie das, was Paulus hier hat, dass er sagt, wie kann ich in so einer Gemeinschaft Abendmahl feiern? Wie kann ich glauben, dass Christus mit mir am Tisch sitzt, wenn ich die Unverfrorenheit und die Herzlosigkeit habe, meinen etwas schwächer bemittelten Bruder oder Schwester mir beim Essen zugucken zu lassen? Der Leib des Herrn ist nicht nur das Brot. Der Leib des Herrn, das sind wir. Das ist die Gemeinde. Und wer die Gemeinde, die Gemeinschaft nicht wertschätzt, wer das missachtet, der ist unwürdig, am Abendmahl teilzunehmen. Das ist der Sinn dieses Textes. Darauf zielt Paulus hin. Das heißt, es geht eben nicht darum, dass jemand, ein Sünder als solches, nicht am Abendmahl teilnehmen darf, sondern es geht um das Versündigen an der Gemeinschaft während der Feier. Sünder sind beim Abendmahl willkommen. Sonst dürfte nämlich heute keiner von uns Abendmahl nehmen. Und Jesus selbst hat Judas das Abendmahl gereicht, obwohl er ganz genau wusste, was in seinem Herzen schon passiert ist. Das ist der Inhalt dieser ganzen Geschichte. Vielleicht hat er ihm, das ist so eine Fantasie von mir, das steht auch nicht in der Bibel, vielleicht hat er Judas mit dem Abendmahl noch so eine letzte Chance geben wollen, nachzudenken, was er dort tut. Das Abendmahl, das eine Verkündigung der Erlösung in Christus ist, sollte gerade Menschen erreichen, die gerade noch Buße und Bekehrung nötig haben. Und das Beispiel, das ich am Anfang erzählt hatte von Ellen White, bestätigt das ja. Sie haben bewusst einen Gast zum Abendmahl eingeladen und es war sehr segensreich für ihn und für alle. Und aus diesem Grund feiern wir Adventisten ein offenes Abendmahl. Das heißt, jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser bekennt, darf am Abendmahl teilnehmen. Da das Abendmahl zum Gedächtnis gefeiert wird, muss sich die Form daran orientieren, den Inhalt, die Botschaft verständlich rüberzubringen. Es gibt nicht die Gefahr, dass das Abendmahl nicht wirkt, weil wir etwas falsch gemacht hätten. Denn das Abendmahl selber wirkt nicht. Es wirkt der Glaube. Und wenn der fehlt, dann ist auch die schönste Abendmahlsfeier vergebens. In der Bibel gibt es nur sehr wenige Elemente, die in der Abendmahlsfeier vorkommen sollten. Natürlich das Bekenntnis zu Jesus Christus, die Einsetzungsworte werden dort ja, drücken das aus. Dann die Elemente von Brot und Wein als wesentliche Symbole dürfen nicht fehlen. Über die Art des Weins habe ich schon gesprochen. Beim Brot ist unser Abendmahlsbrot, finde ich, eine großartige Form, das auszudrücken, um eben diese Besonderheit dieser Feier auszudrücken. Aus dem Bericht von Markus wissen wir, dass die Jünger Loblieder gesungen haben. Und dann gibt es ja noch diese Frage von dem Einzel- und Gemeinschaftskelch. Eine Frage, die ich erfreulicherweise mit euch nicht diskutieren musste. Und trotzdem ist es wichtig, an dieser Stelle einmal kurz darüber nachzudenken. Denn wir sagen, wir wollen ja auch mal hinterfragen. Der biblische Bericht hilft uns nämlich auch an dieser Stelle nicht wirklich weiter. Jesus und die Jünger saßen zum Abendessen zusammen. Es ist wohl anzunehmen, dass da jeder seinen eigenen Becher hatte. Jesus und die Jünger aßen, wie gesagt, dort und dann steht dort, Jesus nahm einen Kelch. Sagt man ja, einen Kelch. Aber das ist so ein kleines Problem. Das, was gemeint ist, ist der sogenannte unbestimmte Artikel. Also er nahm einen Kelch, nicht den Kelch. Wenn man im Griechischen ausdrücken wollte, dass er genau einen Kelch nimmt, dann kann man das ausdrücken. Und das wird hier nicht gemacht. Es steht einfach nur, er nahm einen Kelch, einen, der da stand. Und dann sagt er, trinkt alle daraus. Aber auch dieses trinkt alle daraus kann beides bedeuten. Trinkt alle aus diesem einen Becher oder trinkt aus den Bechern, die ihr habt. Denn sie trinken ja alle von dem gleichen Wein, den sie dort haben. Vielen ist es wichtig, den Gemeinschaftskelch zu nehmen als Zeichen der engen Gemeinschaft. Und das ist ja auch sinnvoll. Angesichts von dem Text, den wir vorhin gelesen haben, im 1. Korintherbrief, weil die Gemeinschaft ein wichtiger Wert des Abendmahls ist. Aber anderen ist es halt, ja, den dreht es der Magen um, wenn sie mit jemand anderes aus dem gleichen Becher trinken sollen. Von der Gefahr, sich mit Krankheiten anzustecken, einmal ganz abgesehen. Ich denke, wenn die Bibel sich nicht eindeutig festlegt und auch wir keine eindeutigen Anweisungen aus anderen Quellen haben, dann kann jede Gemeinde das eben selber für sich entscheiden und das haben wir hier getan und das freut mich sehr. Aber ich bitte um Verständnis der einen für die anderen. Das ist wichtig. Für diejenigen, die den Gemeinschaftskelch besonders wertschätzen und für diejenigen, die die Abendmahlsfeier einfach viel entspannter verfolgen können, wenn sie nicht darüber nachdenken müssen, wer schon alles aus dem Becher getrunken hat. Schließlich bleibt noch die Frage, was bedeutet das dann am Ende für uns? Das Abendmahl war für die Christen aller Generationen immer eine Gelegenheit, geistlich Kraft zu schöpfen, Sünden abzulegen und innige Gemeinschaft zu haben. Und das wollen wir auch mit unseren Abendmahlsfeiern verwirklichen. Und dort, wo dort Mangel besteht, da müssen wir noch wachsen. Sicherlich gibt es auch manche Momente bei uns, wo wir dort fehlen, wo wir jemanden übersehen oder wo ja, manche Traditionen uns vielleicht noch im Wege stehen. Wenn wir festgestellt haben, dass das Abendmahlsbrot und der Wein einfach nur normale Lebensmittel sind, dann dürfen wir mit diesen Lebensmitteln noch umgehen, wie man mit Lebensmitteln umgeht. Nach der Feier, was machen wir mit dem Brot und mit dem Wein? Am schönsten ist es, wir essen es, weil Lebensmittel sollte man nicht wegschmeißen. Auch dieses oftmals genannte Verbrennen der Reste nach dem Passafest, das können wir nicht ohne weiteres aufs Abendmahl übertragen. Immerhin feiern wir Abendmahl und nicht Passa. Passa, da gibt es noch Lammfleisch, bittere Kräuter und nicht zu vergessen, so eine schöne Feier gab es da nicht. Das sollte in Hast gegessen werden. Wenn die Bibel keine Anweisung gibt, wer das Abendmahl austeilen darf, dann sollten auch wir die Freiheit haben, jeden einladen zu dürfen, am Abendmahl das Abendmahl mit auszuteilen, egal ob Mann oder Frau, eingesegnet oder nicht. Das ist nur konsequent. Wenn jeder am Abendmahl teilnehmen kann, der Jesus als sein Retter annimmt, für wen gilt das? Dann gilt das nicht nur für Gemeindeglieder, sondern genauso für Gäste, Gläubige anderer Konfessionen und ungetaufte Kinder und Jugendliche. Was? Das ist eine spannende Frage. Manch ein junger Mensch glaubt intensiver und hingegebener als wir Alten. Das hat Jesus schon selber so erkannt. Er sagt, nehmt die Kinder als Vorbild für euren Glauben. Jetzt haben wir aber gute Gründe, warum wir keine Kinder taufen. Ja, weil wir sagen, man braucht eine gewisse Reife, um diese Entscheidung für sein ganzes Leben treffen zu können. Aber für den Moment kann ich sehr wohl den Glauben und die Hingabe eines Kindes respektieren. Und auch wenn unsere Kinder oder Jugendlichen sagen, ich glaube und eigentlich möchte ich auch mit Jesus leben. Vielleicht braucht man noch einen gewissen Weg, um das dann wirklich in der Taufe festzumachen. Aber grundsätzlich ist auch dieser Glaube ein echter Glaube. Wenn es keine festgelegte Liturgie für das Abendmahl gibt, dann dürfen wir auch ein bisschen experimentieren. Und ich weiß, dass wir das in unserer Gemeinde auch schon häufiger gemacht haben. Wann wir die Fußwaschung machen und in welcher Form vielleicht oder wie wir das für uns gestalten oder ob wir noch ein Agapemahl, also so ähnlich wie in Korinth, bloß dass jeder was kriegt, mit damit kombinieren. Alles, was hilft zu verstehen, dass Gott gütig ist und uns annimmt, wie wir sind und unsere tiefe Beziehung zu ihm, also unsere Beziehung zu ihm vertieft, darf gerne dort seinen Raum finden. Und was spricht dagegen, auch einmal Abendmahl in einem anderen Rahmen zu feiern? Vielleicht im Diakonie oder Hauskreis? Oder mal wirklich am Abend, Frederik wird's freuen. Es steht doch nirgendwo geschrieben, dass man nur 4-mal im Jahr Abendmahl feiern darf. Die Urgemeinde feierte täglich Abendmahl. Auch dort dürfen wir gerne experimentieren. Wir haben einen hübschen Ausflug durch die Bibel gemacht, um uns Gedanken zu machen über das Abendmahl. Vielleicht gibt es die eine oder andere Aussage, die euch zum Nachdenken, vielleicht auch zum Widerspruch anregt. Ich würde mich freuen, wenn wir miteinander darüber ins Gespräch kommen. Dort, wo wir vielleicht wachsen können, wo wir Schwächen haben und diese darüber hinaus wachsen dürfen. Ich wünsche mir die Offenheit in unserer Gemeinde, neue Wege zu gehen, vielleicht auch manchen, denen man bislang nicht gegangen ist. Denn letzten Endes wollen und dürfen wir bei all den Fragen um die Form nie den Inhalt verdrängen, nämlich dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist, und um jeden von uns zu retten. Ich schließe mit einem Bibeltext. Siehe, sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm das Abendmahl halten und er mit mir. Das gebe uns heute Gott. Amen.